Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der jüdische Bankier Maximilian von Goldschmidt-Rothschild war zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs der viertreichste Mann des Landes, ein leidenschaftlicher Kunstsammler und Mäzen. In seinem Frankfurter Palais lebte er inmitten von 1500 Kunstobjekten, Teppichen, Möbeln, Porzellan, Bilder und Skulpturen. Die Nationalsozialisten zwangen ihn, sein Haus und seine Sammlung zu verkaufen, vollkommen unter Wert. Ein Desaster für den damals schon hochbetagten 90-Jährigen. Raub und Restitution, diese wichtigen Themen hat das Frankfurter Museum für angewandte Kunst jetzt am Beispiel der Sammlung Goldschmidt-Rothschild aufgearbeitet. Als erstes Museum widmet es der Sammlung und ihrer Geschichte eine große Ausstellung, mitkuratiert vom Museumsdirektor Matthias Wagner K. Guten Abend mit der Frage, kurz einfach zu Ihrem Namen für die Hörerinnen und Hörer, Wagner K., wofür steht dieses lose K?
Zunächst einen schönen guten Abend auch Ihnen. Und das K, dafür zeichnet mein Großvater, der meinte, es gibt zu viele Wagners und er mochte Richard Wagner auch nicht und hat deswegen das K an den Familiennamen hängen lassen.
Damit haben wir diese Irritation ausgeräumt. Ausgangspunkt für Ihre Ausstellung war wohl die Durchforstung der Bestände Ihres Hauses auf Raubkunst. 3 Jahre lang hat das gedauert. Wie oft sind Sie dabei auf den Namen Maximilian Goldschmidt-Rothschild gestoßen?
Ja, es ist genau richtig. Seit 2016 durchforsten wir und erforschen wir unsere Bestände nach Kulturgut, was uns unter Umständen nicht gehört oder unrechtmäßig am Haus ist. Und das Ganze ist finanziert oder wurde finanziert vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg und übernommen hatte als Provenienzforschung dies Dr. Katharina Weiler. Und ja, wir stießen halt permanent auf den Namen Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, weil er mit diesem Haus sehr verbunden war. Er war Mitglied im Mitteldeutschen Kunstgewerbeverein, der 1879 das Museum gegründet hatte. Er unterstützte das Haus, er förderte, er schenkte Sammlungsstücke aus seiner Sammlung bereits dem Museum damals und engagierte sich auch sonst in der Stadt als großer Mäzen. Er ist ja unter anderem einer der Mitbegründer und größten Finanziers der damals privat gegründeten Goethe-Universität.
Aber all das, was Sie da gefunden haben, war ja nicht rechtmäßig geschenkt bzw. rechtmäßig erworben worden.
Teils, teils. Es gab etwa 18 Werke aus der Sammlung, vor allem Teppiche, die rechtmäßig an das Haus gelangten, weil zur Restitution im Jahr 1949 die Stadt und das Museum die Möglichkeit hatte, einige der zu restituierenden Werke aus der Sammlung anzukaufen. Auf der anderen Seite gab es damals einen Eintrag, dass 53 Objekte als verschollen galten. Und auf diese Suche hatte sich Dr. Katharina Weiler, unsere Provenienzforscherin, eben gemacht. Und sie konnte anhand von langwierigen Untersuchungen, Fotoabgleichen und, diese 53 Objekte bei uns im Haus identifizieren.
In welche Richtung wurde diese Sammlung zerschlagen, veräußert bzw. von öffentlichen Sammlungen übernommen?
Da müssen wir zurückgehen in das Jahr 1938 und zwar zu dem 9. bzw. 10. November der Pogromnacht, als Maximilian von Goldschmidt-Rothschild sich gezwungen sah und größter Bedrohung seine Sammlung an die Stadt zu verkaufen. Der damalige nationalsozialistische Oberbürgermeister Friedrich Krebs machte ihm ein Angebot für einen sehr geringen Schätzpreis und dem konnte Maximilian von Goldschmidt-Rothschild sozusagen nicht entgehen. Der Kaufvertrag wurde aufgesetzt. Und dann fängt eigentlich die Geschichte erst an. Das Palais, was er ja im Vorfeld schon veräußern musste, auch an die Stadt, wurde zum Museum für Kunsthandwerk Römisch II erklärt. Die hiesigen Museumsdirektoren aus dem Städel, der Städtischen Galerie und eben dem Museum für Kunsthandwerk, wie es damals noch hieß, befassten sich mit der Sammlung. Die kunsthandwerklichen Objekte aus der Sammlung wurden dem Museum für Kunsthandwerk zugesprochen. Das waren etwa 1350. Die Malereien gingen an das Städel und die Skulpturen an das Liebighaus.
Die Erben haben nach dem Krieg versucht, diese Schätze zurückzubekommen. Mit welchem Ergebnis?
Ja, bereits 1945 hat der ehemalige Privatsekretär von Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, Hans Bräutigam, sich im Auftrag der Erben an die Stadt gewandt und um Rückgabe der Sammlung gebeten. Die Stadt und auch die Museumsdirektoren haben sich anfänglich dagegen verwehrt und begründeten dies in Umkehrung der Tatsachen, dass sie die Sammlung zum Schutz gekauft haben, dass sie damit gerettet hätten und verwehrten sich erstmal. Erst 1949 kam es dann zu einer Einigung mit den Erben und konnte der Großteil bis eben auf die sozusagen nicht gefundenen oder die als verschollen geltenden Stücke restituiert werden. Sie gelangten dann in die USA nach New York, wurden dort bei zahlreichen Kunstaktionen verkauft und verteilten sich so wiederum an zahlreiche Museen in der Welt, wirklich internationale Museen und auch wiederum in Privatsammlungen, sodass man sagen kann, dass spätestens ab dem Zeitpunkt die Sammlung als solche überhaupt nicht mehr existiert, abgesehen davon, dass sie ja vorher auch durch Vermischung und so archiviert wurde.
Und konnten Sie auch das recherchieren, wo sich all die Dinge heute befinden?
Nicht in Gänze, aber zum großen Teil. Deswegen zeigen wir auch 58 Werke aus verschiedensten internationalen Museen der Welt. Wir werden in einem Katalog, der im April diesen Jahres erscheinen wird, weil wir immer noch sozusagen in der Forschung sind, werden wir alle Objekte aufzeigen können, aber wir können nicht von allen sagen, wo sie tatsächlich sich befinden.
Was sagen denn diese Objekte und die Sammlung über die Person Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, also über den Sammler? Was hat ihn besonders gereizt? Zusammen.
Das ist eine gute Frage. Man muss dazu sagen, glaube ich, dass es eine sehr heterogene Sammlung ist. Sie beginnt ja so zeitlich im 12., 13. Jahrhundert, als er sehr bedeutende Kirchenschätze gesammelt hatte. Zeitweilig war auch die Sigmaringer Sammlung und waren Objekte des Welfenschatzes mit vertreten. Er hat französische, niederländische und flämische Malerei gesammelt, Möbel, ausgesuchte Möbel des Barock und Rokoko, meistens französischer Provenienz. Er hat hervorragende Porzellane gesammelt, der wirklich wichtigsten Porzellanmanufakturen wie Meißen, Nymphenberg, Pokale, Trinkgefäße aus dem 16. und 17. Jahrhundert in Tierform. Es ist eine sehr, sehr vielschichtige Sammlung, in der er, und das muss man ja dazu sagen, vor allem gelebt hat und mit der er gelebt hat.
Das ist ja ein exemplarischer Fall, wenn auch eine besondere Sammlung. Es gibt viele andere Raub- und Restitutionsgeschichten, die nicht so gut aufgearbeitet sind. Was haben Sie denn, Herr Wagner K., als Museumsdirektor jetzt darüber gelernt, was die Sammlungsgeschichte speziell vielleicht Ihres Hauses angeht?
Es ist für uns nicht die allererste Ausstellung, die sich mit Raubgut aus der Zeit des Nationalsozialismus und aus dem Besitz jüdischer Sammlerinnen und Sammler beschäftigt. Aber es ist, sagen wir mal, der spektakulärste und auch der größte Fall. Und das stellt natürlich immer die Frage überhaupt nach der Haltung. Was bedeutet Sammlung? Wie sammelt man? Und ich denke, woraus wir auch gelernt haben, dass sich die Haltung gegenüber den Objekten einer Sammlung entschieden verändern muss, dass es eben nicht nur um das einzelne Objekt geht, sondern auch um die Bedeutung dahinter, um die Geschichte, um die Biografie derer, die einst gesammelt haben. Und dass es nicht um ein reines Haben-Wollen gehen kann, wie das damals definitiv der Fall war, sondern dass ja andere Parameter mit hineinspielen müssen. Und für uns ist heutzutage, würde ich sagen, wichtig, dass auch die Leerstelle, die ja entsteht, wenn restituiert wird, absolut sammlungswürdig ist, weil sie eben mit den Erzählungen und den Geschichten angefüllt werden kann oder angefüllt ist jeweils dann über den Verlust und was sozusagen in einer bestimmten Zeit passierte. Und ich finde inzwischen, muss ich ganz klar sagen, die Leerstelle als ein gewichtiges und gleichberechtigtes Sammlungsgut wie dann eigentlich das eigentliche, tatsächliche, originäre Objekt.
Interessante Überlegung. Sie haben zu dieser Ausstellung auch eine Multimedia-App entwickelt. Was kann man damit machen?
Anhand der Multimedia-App kann man sich nochmal im Einzelnen mit der Geschichte einzelner Objekte, aber eben auch mit der Lebensgeschichte von Maximilian von Goldschmidt-Rothschild und seiner Familie, seine Intentionen sozusagen nochmal vertiefen. Wir haben auch einen Pfad hinausgelegt zu dem Ort seines einstigen Palais. Es wurde ja dann 1944 zerstört, bei einem Luftangriff in Gänze zerstört. Und wir haben eine Tafel anbringen lassen im heutigen Rothschild-Park, wo man mit einem Smartphone sich eine Kennung holen kann und bekommt dann per Augmented Reality das Palais gezeigt und hat das sozusagen vor sich in seiner originalen Größe. Auch das ist für uns Provenienzforschung als eine Pfadlegung der Erinnerung in die Zukunft.
Ja, und was passiert jetzt mit diesen über 50 Objekten, die sich in Ihrer Sammlung befinden, die nicht rechtmäßig erworben worden sind? Wie geht's damit weiter?
Wir stehen zusammen mit der Stadt und dem Kulturdezernat der Stadt Frankfurt in Verbindung mit den Erben und bemühen uns um eine faire und gerechte Lösung.
Wie weit sind Sie da?
Wir sind, ich würde sagen, mitten im Prozess. Erste Gespräche mit den Erben haben stattgefunden und das wird sich bestimmt jetzt noch etwas hinziehen. Und ich glaube, dass wir da zu einer tatsächlich für alle Seiten guten Lösung kommen.
Raub und Restitution. Die Sammlung von Maximilian von Goldschmidt-Rothschild ist bis zum 4. Juni in Frankfurt am Main zu sehen, mitkuratiert vom Direktor des Museums für angewandte Kunst, Matthias Wagner-Kahr. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Wagner-Kahr.
Ich danke Ihnen.